HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Schönen guten Abend.
Laut Studie haben sich in Frankfurt die Immobilienpreise in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Auch die Mieten sind rasant gestiegen.
Viele Mieter haben ja schon, bevor die Covid-19-Pandemie war, die Situation gehabt, dass sie 30%, 40%, oft sogar mehr des Haushaltseinkommens für die Miete aufwenden mussten.
Wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im grünen Zuhause.
Wir haben mittlerweile Leute, die 2 oder 3 Jobs haben und es reicht immer noch nicht.
Wenn diese Mieter dann in Kurzarbeit sind oder sogar arbeitslos geworden sind, und dann ist es gar nicht mehr möglich, die Miete zu zahlen.
An der Immobilienbranche wird der Corona-Schock ebenfalls nicht spurlos vorbeigehen.
Also für die Immobilienfonds, aber auch für alle anderen Immobilien besteht natürlich die Möglichkeit, dass Mieter ihre Miete nicht mehr bezahlen.
Das habe ich schon vor 20 Jahren mal gedacht. Das ist hier alles viel zu teuer in Frankfurt. Und vor 10 Jahren habe ich gedacht, das ist alles viel zu teuer in Frankfurt, die Immobilien. 20 Jahre Rückblick haben wir hier auf dem Immobilienmarkt keine geplatzte Blase gehabt.
Und wenn Tinte nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg.
Es stehen nicht genug Wohnungen zur Verfügung. Also, wenn sich für eine Wohnung 100 Leute bewerben, tja, die Antwort wissen wir alle.
Schau mal, ich habe eine moderne Wohnung, die ist groß genug für uns alle. Da passt sogar noch der Hund mit rein. Ein kleiner Garten ist auch vorhanden und ich muss noch nicht mal 50 Kilometer bis zur Arbeit fahren. Wenn Sie jetzt denken, was zum Teufel redet der da? So leben doch nur Leute, die viel zu viel Geld haben, dann liegen Sie nicht ganz falsch. Wohnen ist ziemlich teuer geworden, egal ob zur Miete oder im eigenen Haus. Daran hat auch die Corona-Pandemie kaum etwas geändert. Von der sind zwar alle möglichen Bereiche der Wirtschaft getroffen worden, die Beschränkungen im Alltag haben manche an den Rand ihrer Existenz gebracht. Ein Bereich bleibt da aber außen vor. Die Preise für Immobilien steigen in vielen Regionen munter weiter, genauso wie die Mieten, und das trotz Corona oder vielleicht ja gerade wegen Corona. Der Drang zu mehr Homeoffice und weniger Möglichkeiten, die Freizeit anderswo zu verbringen, das alles hat den eigenen 4 Wänden zu noch mehr Bedeutung verholfen. Die niedrigen Zinsen tun ihr Übriges, Wohneigentum zu kaufen, in Wohneigentum zu investieren. Das ist im Moment sehr leicht. Fachleute warnen allerdings schon vor der nächsten Blase, die irgendwann platzen könnte, was sie bislang allerdings nicht getan hat. Immune Immobilien. Wann platzt die Blase? Das fragen wir heute in HR2 Kultur, der Tag. Und wir liefern vor allem auch ein paar Antworten, zum Beispiel auf die Frage, wie es Leuten ergeht, die eine ganz normale Wohnung in Frankfurt suchen, ohne goldene Wasserhähne, ohne Kronleuchter und ohne 5 Badezimmer.
Haris Nurhanovic und seine beiden Freunde sind schon ziemlich genervt. Sie suchen in Frankfurt eine 3-Zimmer-Wohnung zur Miete, um eine WG zu gründen. Aber das ist eine Herkulesaufgabe.
Wir waren jetzt bestimmt schon bei 30 bis 40 Besichtigungen. Und das auch nur, weil wir tatsächlich jeden angeschrieben haben, der auch nur im entferntesten Sinne in unsere Vorstellung gepasst hat. Von diesen ganzen Besichtigungen haben wir nicht eine einzige positive Rückmeldung bekommen.
Und selbst wenn Sie wieder einmal eine Wohnung ansehen dürfen, hat Haris Nurhanovic dabei immer ein mulmiges Gefühl.
Wir hatten eine Situation, dass 25 bis 30 Leute draußen auf der Straße dann gewartet haben, bevor die sich die Wohnung anschauen konnten. Das ist einfach eine komische Situation zu Corona-Zeiten.
So ist die Wohnungssuche in Corona-Zeiten für die 3 Studenten belastend. Und das, obwohl sie keine hohen Ansprüche haben und sich selbst als ideale Mieter beschreiben. Zuverlässig, ruhig, ordentlich und finanziell solide aufgestellt. Die Clique ist nun schon seit einem guten halben Jahr auf der Suche, Familie Hofmann sogar schon über 2 Jahre. Sie braucht mehr Platz und wünscht sich vor allem mehr Ruhe, erzählt Vater Ben Hofmann.
Wir sind da auch eigentlich bei allen Wohnungsbaugesellschaften gemeldet, haben aber da noch nie irgendwie ein Angebot bekommen. Es gibt ja auch Wohnungsbaugesellschaften, die gar keine Gesuche mehr praktisch annehmen. Die verweisen dann immer auf Immobilien-Scout. Da kommt aber auch nicht viel. Also ich habe da den Eindruck, dass die Wohnungen irgendwie unter der Hand weggehen.
Der Familie schwebt eine 4-Zimmer-Wohnung vor. Die muss vor allem eins sein, nämlich bezahlbar. Denn Ben Hofmann ist im öffentlichen Dienst beschäftigt und hat, wie er es formuliert, ein Durchschnittseinkommen. Seine Frau kann nichts beisteuern, denn sie ist in Elternzeit. Soweit so normal, doch sagt Ben Hofmann.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Bewerberkreis so groß ist, dass man da als Otto-Normalverbraucher einfach schwierige Karten hat.
Dass Häuser und Wohnungen in Frankfurt extrem gefragt sind, erlebt auch der Frankfurter Makler Peter Hartmann immer wieder.
Wenn Sie eine Wohnung mit einem ordentlichen Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt geben, dann können Sie tatsächlich davon ausgehen, dass Sie innerhalb von 48 Stunden über 100 Anfragen generieren.
Trotzdem widerstreben dem Makler Massentermine zur Besichtigung, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Alternativ bieten immer mehr Makler Online-Besichtigungen an, doch auch davon rät Peter Hartmann ab, denn dadurch können sich Mieter höchstens einen ersten Eindruck verschaffen.
Wenn keine reale Besichtigung stattgefunden hat und es wird ein Mietvertrag abgeschlossen, hat der Mieter für diesen Mietvertrag ein 14-tägiges Rücktrittsrecht.
Das Hauptproblem ist für viele Mieter aber nach wie vor der Preis. Je nach Lage sind laut Hartmann pro Quadratmeter bis zu 25 Euro Miete zu zahlen. Bei einer 70 Quadratmeter Wohnung ist eine Miete von 1.200 Euro pro Monat durchaus üblich. In den letzten 10 Jahren sind die Mieten in Frankfurt um ein Drittel gestiegen, meint auch Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege der UBS in Deutschland. Seine Erklärung: Die Preise für Immobilien sind in der Zeit auch gestiegen, und zwar noch stärker.
Das heißt, es ist mittlerweile für den Kauf einer 60 Quadratmeter Wohnung in Nähe des Frankfurter Stadtzentrums ein qualifizierter Arbeitnehmer im Dienstleistungssektor rund 7 Jahreseinkommen aufbringen muss. Auf der anderen Seite muss derjenige, der versuchen würde, eine solche Wohnung zu vermieten, sie für 30 Jahre vermieten, damit er den derzeitigen Kaufpreis erreichen kann.
Da sieht die UBS die Gefahr einer Preisblase, die platzen könnte, wenn immer mehr Menschen das alles nicht mehr bezahlen können, wenn sie durch Corona finanziell kürzer treten müssen oder arbeitslos werden. Auswirken könnte es sich auch, wenn immer mehr Menschen Homeoffice machen, weil sie dann nicht mehr so dringend eine Bleibe im teuren Frankfurt brauchen.
Ein Bericht von Ursula Meyer aus einer der teuersten Städte in Deutschland, was das Wohnen angeht, Frankfurt am Main. Kommt gleich hinter München. Und wenn Sie dort, also in Frankfurt, eine Wohnung kaufen möchten, dann kann es Ihnen auch schwindelig werden. Die teuerste Wohnung, die im vergangenen Jahr in Frankfurt verkauft wurde, ging für mehr als 25.000 Euro weg. Also wohlgemerkt nicht die ganze Wohnung, sondern das ist der Preis pro Quadratmeter gewesen. Aber bleiben wir erstmal bei den Mieten. Die hat Eva Maria Winkelmann im Blick. Sie ist Rechtsanwältin und Direktorin des Mieterbundes Hessen. Der vertritt die Interessen von Mieterinnen und Mietern. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenn wir das so hören, was in Frankfurt passiert, dann klingt es so, als stünden die Mieterinnen und Mieter und auch ihr Verband da ziemlich machtlos vor dieser Situation.
Also die Situation für Mieterinnen und Mieter ist im Moment in Frankfurt und in den hessischen Ballungsgebieten in der Tat sehr traurig. Es gibt kaum freie Wohnungen. Der oder diejenigen, die eine günstige Wohnung gefunden haben, hüten sich im Moment auch davor, umzuziehen, weil die kriegen ja auch nichts anderes.
Also diese Vorstellung, naja, Frankfurt ist zu teuer, ich ziehe einfach mal ins Umland, so einfach ist es offenbar nicht.
Nein, das ist auch nicht einfach. Also man kann dann zwar seine Kreise oder seinen Radius erweitern, aber auch in den Randgebieten oder im sogenannten Speckgürtel sind die Mieten in den vergangenen Jahren auch deutlich angezogen. Wir beobachten schon, dass insbesondere die kleineren Gemeinden oder auch Städte, die im Umfeld von Frankfurt liegen beispielsweise, auch alle Mietpreisanstiege haben. Insbesondere, sage ich mal, alles, was bis zu einer Stunde Fahrtzeit entfernt liegt ungefähr.
Da müssen wir ja gar nicht so weit schauen. Ich habe gelesen, das fand ich sehr auffällig, dass die Stadt, in der die Mieten im bundesweiten Vergleich mit am stärksten gestiegen sind im ersten Halbjahr dieses Jahres, dass das Offenbach ist, also direkt vor den Toren Frankfurts. Das heißt, wird Frankfurt so teuer, dass es jetzt auch das Umland mit nach oben reißt?
Ja, also nicht nur das Umland. Offenbach ist ein gutes Beispiel dafür, während Offenbach früher traditionell für Frankfurter gar nicht unbedingt zum Wohnen in Frage gekommen ist, sind diese
ja, unabhängig von den Vorlieben beim Fußball übrigens.
Sind diese Grenzen mittlerweile wirklich verschoben, zumal ja, wenn wir da ganz ehrlich sind, auch die Stadtgrenzen verschwinden. Und da ist natürlich Offenbach, teilweise ist man von Offenbach schneller in der Innenstadt, als wenn sie in einem Außenbezirk von Frankfurt wohnen.
Ja, da ist ja auch viel neu gebaut worden, also auch viel moderner Wohnraum geschaffen worden in Offenbach.
Genau. Genau, wobei der auch nicht günstig ist, haben Sie eben schon angesprochen. Also der ist recht teuer, aber ist auch ziemlich attraktiv. Und das zieht dann natürlich auch wieder Mieter an. Aber oft können sich diese Wohnungen dann eben auch nicht die Menschen mit dem niedrigen oder mit dem mittleren Einkommen leisten, sondern die werden dann von Leuten angemietet, die nach Frankfurt kommen, der Arbeit wegen und sich dann gegebenenfalls eben auch teurere Wohnungen leisten können.
Das dehnt sich also schon aus ins Umland. Damit wir den Blick noch etwas weiten, inwiefern ist das, was in Frankfurt oder auch Offenbach passiert, typisch für die Lage in ganz Hessen?
Also wir beobachten schon, dass die Ballungsgebiete, dass es dort steigt. Also das heißt, also ganz klassisch natürlich das ganze Rhein-Main-Gebiet, jetzt ausgedehnt von auch über die hessischen Grenzen raus, von bis hinter Aschaffenburg und umgekehrt bis nach Mainz beziehungsweise ins Mainzer Hinterland. Und nach oben und unten auch, also bis an die Bergstraße und oben fast bis an den Vogelsberg ran, dass das schon jetzt Gebiete sind, wo Menschen, die eben in Frankfurt nichts finden, dann auch hinziehen, mit der unangenehmen Konsequenz, dass sie dann oft einen weiten Arbeitsweg haben und sich der Arbeitstag entsprechend verlängert.
Wir schaffen also mehr Pendler.
Auf alle Fälle. Und das ist was sich schon die Politik überlegen sollte. Also ob man da nicht versucht, dann doch ein bisschen mehr und näher an Frankfurt heranzubauen, um die Leute einfach näher zu ihren Arbeitsplätzen zu bringen.
Und wenn ich das mal weiter denke, wenn jetzt jemand in Frankfurt einfach kein Geld mehr hat, um seine Wohnung weiter zu bezahlen, weil die Mieten einfach so gestiegen sind, was machen die Leute dann? Was bleibt denen?
Ja, also dem bleibt dann tatsächlich nur, den Radius in der Tat zu vergrößern, beispielsweise dann bis in den Hintertaunus. Und dann in Kauf zu nehmen, dass man einen komplizierten Anfahrtsweg zur Arbeit hat und dass man täglich dann bis zu 3-4 Stunden länger unterwegs ist als früher, je nachdem, wie die verkehrsmäßige Anbindung da eben möglich ist.
Wo gibt's denn Ausnahmen? Also in welchen Regionen sinken denn die Mieten vielleicht auch?
Also so ein Sinken haben wir schon lange im Grunde nicht mehr, aber es ist noch relativ günstig in den dünner besiedelten Gebieten, also im hinteren Vogelsbergkreis oder im Werra-Meißner-Kreis kann man tatsächlich noch Glück haben, im Hintertaunus was Günstiges zu kriegen. Da ist dann aber das Problem eben, dass es dort nicht viele Arbeitsplätze gibt. Also die strukturarmen Gebiete, wie man es früher schon gesagt hat, die sind in den, was die Mieten angeht, günstiger. Aber wenn man dann die anderen Nachteile hat, überlegt man sich das eben dreimal.
Es werden also auch Leute aus der Stadt oder aus dem städtischen Umfeld verdrängt und andere nehmen sich diesen Raum einfach.
Ganz genau, das ist also die klassische Gentrifizierung. Also die Leute werden in der Tat verdrängt, weil in den Innenstädten entweder die Häuser modernisiert werden oder aufgeteilt werden zu Eigentumswohnungen, dann die Eigentümer selbst einziehen. Das ist also der ganz klassische Prozess. Sie haben ein Mehrfamilienhaus, das früher in einem familiären Besitz war, dann ist der Eigentümer gestorben und die Erben einigen sich nicht, verkaufen das Haus. Es wird dann aufgeteilt in Eigentumswohnungen und dann werden diese Wohnungen in der Regel dann von den Käufern selbst bezogen. Mhm. Und den Mietern bleibt dann oft nichts anderes übrig, als tatsächlich aus der Stadt rauszugehen, wo sie dann natürlich auch wieder Mieter verdrängen. Also das ist dann so ein Prozess, der den nächsten nach sich zieht.
Und Ihr Verband hat auch vor ein paar Tagen die Vermieter aufgefordert, auch wegen der Corona-Pandemie, erstmal keine Mieten zu erhöhen oder die Mieten um maximal 1% pro Jahr maximal zu erhöhen. Haben Sie schon eine Reaktion bekommen von den Vermietern?
Also von der Vermieterseite noch nicht. Von Mietern wird das natürlich begrüßt und wir finden das auch, diesen Wunsch auch gar nicht verwegen. Also im Moment haben wir ja eine Situation, dass die Inflationsrate auf den Minusbereich gesenkt ist. Also das heißt, die Teuerungsrate in dem Sinne gibt es nicht. Es wird zurzeit alles günstiger, die Mehrwertsteuer ist niedriger geworden, nur die Mieten steigen eigenartigerweise. Und da sie sowieso in dem Rhein-Main-Gebiet schon in so hohen Sphären sind, glaube ich, dass die meisten der Vermieter da doch mal für eine Zeit lang verzichten könnten, um den Mietern, die dort eine Wohnung haben, mal eine Atempause zu verschaffen.
Der Appell von Eva-Maria Winkelmann, Direktorin des Deutschen Mieterbundes in Hessen. Haben Sie besten Dank fürs Gespräch. Und da merken wir schon, da ist Musik drin im Wohnungsmarkt. Da könnte man glatt zum Revoluzzer werden.
Meine Stadt hat Mondgeruch, ich höre die Kein Kuh an sich durch die Straßen drehen. Keine Pause.
Girl oft mit Aufzug. Perverser Stalker inklusive.
Ich brauch keine Wohnung.
50 Quadratmeter, zwei Zimmer mit ohne Badewanne, Dusche im Flur, des Nachbarn.
Ich brauch keine Wohnung.
Schloss vom Traumprinzen mit weißem Pferd vor der Tür. In Afghanistan.
Ich brauch keine Wohnung.
Tageslicht, freundliches Souterrain mit ohne Fenster, dafür sehr ruhig.
Das sind die Toten Crack-Huren im Kofferraum, so heißt diese Band, kommt übrigens aus Berlin mit dem Song Ich brauch keine Wohnung. Das werden wohl die wenigsten so sehen. Das Leben auf der Straße hat dann doch nur einen sehr begrenzten Charme. Immune Immobilien. Wann platzt die Blase? So haben wir den Tag heute genannt. Denn die Nachfrage nach Wohnungen hat nur eine kleine Delle bekommen im Laufe dieses Jahres, als die Einschränkungen besonders heftig waren wegen Corona. Inzwischen geht das im Prinzip so weiter wie vorher. Nicht nur bei den Mieten, die steigen wieder in vielen Regionen, sondern auch, wenn wir uns den Markt für Eigentumswohnungen und Häuser betrachten. Das betrifft dann nicht nur Frankfurt. Inzwischen taucht Darmstadt immer öfter auf in den Statistiken als die zweitteuerste Stadt in Hessen für neue Ein- oder Zweifamilienhäuser. Unsere Hessen-Reporterin Stefanie Oemisch beschreibt, wozu das dann führt.
Als die Corona-Krise im März und April richtig in Hessen ankam, war schnell die Rede davon, dass es auch den boomenden Immobilienmarkt treffen könnte. Viele Experten waren sich zu dem Zeitpunkt einig, Entlassungen und Kurzarbeit könnten dazu führen, dass Immobilienbesitzer ihre Hypothek nicht mehr bedienen können und so zum Verkauf gezwungen werden. Jetzt, ein halbes Jahr später, sind diese Befürchtungen doch nicht eingetroffen, sagt der Immobilienmakler André Zahedi aus Darmstadt. Er habe momentan viele Kunden, die sogar über Käufe nachdenken.
Interessanterweise stellen wir fest, dass die Leute Zeit haben, also die Kaufinteressenten, die vor Jahren schon immer das so vor sich hingeschoben haben, jetzt auf einmal mehr Zeit haben, sich eine Immobilie anzuschauen bzw. auch zu kaufen, die Lebenssituation zu verändern, dass mittlerweile wir teilweise 30-40% mehr Anfragen haben.
Das bestätigt auch sein Darmstädter Kollege Kolja Schwind. Denn in diesen unsicheren Zeiten seien Immobilien eine gute Wertanlage.
Wir haben Kunden gehabt, die eben in der Vergangenheit noch auf andere alternativen Kapitalanlagen sich gesetzt haben und gestürzt haben. Jetzt schwenken die um und gehen auf die Immobilien, weil die teilweise eben auch noch staatlich gefördert werden. Und gerade in der Zeit von Corona, wo jeder Sicherheit sucht, gibt es Kapitalanleger, die dann eben sagen, bei dem jetzigen Aktienmarkt, wo alles unsicher ist, wie es den Unternehmen zukünftig geht, setzen wir auf Immobilien.
Das alles sei aber nur eine Momentaufnahme. Beide Makler sind sich aber einig, dass es vor allem für die Event- und Gastronomiebranche, aber auch für Angestellte in der Luftfahrtindustrie in den kommenden Jahren schwer werden könnte. Und dann drohen auch Zwangsversteigerungen, sagt André Zahedi.
Aufgrund der Großzügigkeit der Banken wohl erstmal, dass das Ganze ein bisschen verschoben ist. Die Kurzarbeit ist ja bis 2021 ja verlängert worden. Also wir gehen davon aus, also wenn es nicht bis Mitte, Ende 2021 passiert, dass am mindestens 2022 dann größere Versteigerungen kommt für diejenigen, die ihren Job verloren haben oder die länger in die Kurzarbeit gehen und es einfach nicht mehr leisten können, weil die halt die ganze Last dann nicht mehr tragen können.
Beide Darmstädter Makler raten vor einem Kauf oder Bau, gut prüfen, ob der Finanzierungsplan krisenfest ist und mit möglichst viel Eigenkapital einsteigen. Sonst gerate man unter Umständen schnell in eine Schieflage. Zwar seien die Preise momentan auf einem Rekordhoch, trotzdem rät Kolja Schwind Hausbesitzern, die über einen Verkauf nachdenken.
Wenn man aber keine Alternative hat, was man mit dem Geld macht, würde ich eine Immobilie behalten und lieber dann weiter die Mieten als sichere Einnahme verbuchen.
Das alles seien allerdings nur Vermutungen und Empfehlungen, sagen die beiden Makler. Wie sich der Immobilienmarkt in Darmstadt und in der Rhein-Main-Region zukünftig wirklich entwickeln wird, das steht noch in den Sternen.
Damit haben wir auch das Klischee widerlegt, dass die Leute nur nach Frankfurt ziehen wollen. Auch in anderen Gegenden spüren wir diesen Drang in die Städte oder in deren Nähe. Denn sobald im Stadtgebiet selbst jeder Quadratmeter zugebaut worden ist, bleibt entweder nur die Verdichtung, also noch mehr Wohnraum schaffen auf dem Platz, den man halt zur Verfügung hat, oder die Stadt dehnt sich aus ins Umland. Wo gestern noch ein Acker war, ist morgen vielleicht schon Bauland. Auch nicht unbedingt schön, wenn der Blick in die Natur dann auf einmal ein Blick auf eine Wand aus Beton oder Backstein wird. Es gibt aber nach wie vor einen großen Markt für Immobilien, also für Wohneigentum. Den schauen wir uns genauer an mit Dr. Ralf Henger vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, kurz IW. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Dr. Henger, wie überrascht sind Sie, dass die Preise für Immobilien immer weiter nach oben gehen, trotz Corona?
Eigentlich nicht so überrascht. Ich hätte erwartet, gemeinsam mit Kollegen, dass wir vielleicht einen leichten Einbruch sehen. Aber wir waren eigentlich dann überrascht, dass die Corona-Krise so spurlos an den Markt vorbeigegangen ist. Wir haben das generell erwartet, dass der Wohnungsmarkt robust bleibt. Aber eben einen leichten Einbruch hätten wir schon erwarten können, da die Unsicherheit jetzt einfach im Markt ja auch hoch ist.
Wobei minimal gab es diesen Einbruch ja mal im Verlauf dieses Jahres. Der ist aber eigentlich schon wieder hinfällig, oder?
Richtig, genau. Dieser Lockdown hat natürlich dazu geführt, dass der Markt quasi eingefroren war für 6-8 Wochen. Aber er kam dann eigentlich quasi aus dieser Starre ziemlich schnell wieder heraus. Und was wichtig ist, um das einzuordnen, ist eben, dass die Situation sich durch Corona jetzt erstmal nicht verändert hat. Der Wohnungsmarkt wird vor allem getrieben durch Bevölkerungsentwicklung. Die Leute ziehen in die Stadt und wenn sie in der Stadt keine Wohnung oder Wohnraum mehr finden, dann werden sie im Umland suchen. Mhm. Und das war die Entwicklung der letzten 10 Jahre. Wir hatten einen enormen Boom in Deutschland und die Probleme des Wohnungsmarktes waren quasi so die Kehrseite unseres wirtschaftlichen Booms.
Jetzt sind aber viele Leute in Kurzarbeit, verdienen also weniger und viele wissen ja auch gar nicht genau, wie es weitergeht im Job aufgrund der Corona-Pandemie und den ganzen Folgen. Da war ja die Erwartung bei manchen Fachleuten, ja, genau das wird auch die Nachfrage nach Immobilien sinken lassen, weil die Leute sich erstmal zurückhalten mit größeren Investitionen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das noch nicht so durchschlägt?
Generell ist es so, dass der Wohnungsmarkt dann immer so ein bisschen zeitverzögert reagiert.
Also es kommt vielleicht noch.
Es kommt vielleicht noch. Jetzt war aber auf jeden Fall erstmal zu beobachten, dass die Programme der Bundesregierung gewirkt haben. Das Kurzarbeitergeld, die Haushalte sind abgefedert durch ALG-1-Leistungen. Wir haben 700.000 Jobs verloren, ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben, dass viele Haushalte ihre Sparanlagen erhöht haben, dass sie quasi auch sich umgestellt haben in den letzten Monaten, ihren Blick vielleicht viel mehr auf das eigene Heim gerichtet haben, vielleicht jetzt die Chance genutzt haben zu sagen, jetzt werden wir aktiv und suchen uns eine neue Wohnung. Und das sehen wir dann eben. Wir haben eine hohe Nachfrage immer noch. Wir haben viele Haushalte, die Wohnungen und Häuser suchen. Und so erklärt sich dann eben auch die doch für manche überraschende Entwicklung.
Sie haben ALG-1-Leistungen angesprochen, also Arbeitslosengeld. Es gibt ja noch andere staatliche Transferleistungen, wie das so genannt wird. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, kann es durchaus sein, dass uns das im nächsten Jahr dann noch droht, dass wir dann erst die Auswirkungen dieser Krise wirklich spüren.
Das ist richtig und das wird auch in Fachkreisen gerade diskutiert, wie stark das durchschlagen wird. Und da kommt aber die Demografie nochmal ins Spiel. 10 Jahre lang war Deutschland jetzt ein enormes Zuwanderungsland. Jedes Jahr kamen im Saldo 500.000 Menschen aus Europa vor allem nach Deutschland, haben dort Jobs gefunden. Wir haben viel mehr Jobs als noch vor 10 Jahren, nämlich über 5 Millionen. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was passiert mit den Menschen, die aus dem EU-Ausland, aber auch aus den deutschen Räumen, die nicht so dynamisch waren, jetzt, ich sag mal, vielleicht in den Frankfurter Raum gezogen sind. Hm. Werden die dort bleiben? Werden sie vielleicht wieder gehen? Werden weiterhin noch so viele Menschen hinzuziehen? Das ist die entscheidende Frage, wenn es dann um die Frage geht, wie werden sich die Bedarfe, die Wohnraumbedarfe vor Ort dann ausgleichen können? Denn wir kommen aus einer enormen Mangelsituation. Viele Wohnungen sind noch gar nicht gebaut, die wir eigentlich noch brauchen. Und jetzt im nächsten Jahr ist ganz spannend zu beobachten, wie sich dann der Markt entwickeln wird.
Und wenn wir nach Antworten suchen auf die Frage, warum die Corona-Pandemie da eigentlich nicht so durchschlägt am Wohnungsmarkt, am Immobilienmarkt, dann wird ja vielleicht auch umgekehrt ein Schuh draus, denn die Leute ziehen sich umso mehr in die eigenen vier Wände zurück momentan oder werden von ihrem Arbeitgeber sogar dorthin geschickt, also wollen alle am liebsten ihre eigene Wohnung haben.
Richtig, das Homeoffice ist in aller Munde gerade. Da hat sich ganz viel verändert, vor allem erstmal in den Köpfen, auch der Geschäftsführung der Unternehmen. Man hat gemerkt, dass viel mehr möglich ist, dass viele Arbeiten auch zu Hause gemacht werden können. Und wenn man jetzt fragt auf den Wohnungsmarkt, dann ist jetzt spannend zu beobachten, was passiert jetzt. In den letzten Jahren vor dem Hintergrund der Wohnraumknappheit waren vor allem eher kompakte, kleine Wohnungen gefragt, auch eher mit offener Bauweise. Jetzt brauchen wir vielleicht eher wieder mehr Wohnungen mit kleineren Wohnzimmern, mit einem kleineren Zuschnitt, damit eben gearbeitet werden kann, während die Kinder vielleicht im Nachbarzimmer die Hausaufgaben machen. Das sind spannende Entwicklungen. Genauso wie die Frage, wenn die Menschen in Zukunft vielleicht mehr zu Hause arbeiten können, dann müssen sie vielleicht nicht mehr so zentral leben, wie sie heute leben. Und das kann dazu führen, dass der suburbane Raum, also der Großraum Frankfurt zum Beispiel oder aber auch die Räume um die großen Städte herum einfach sich deutlich dynamischer dann auch mal entwickeln und da die Nachfrage nochmal steigen wird.
Das heißt, es sind auch die großen Ballungsräume, was wir auch bei den Mieten schon sehen, wo es auch bei den Preisen für Wohnimmobilien weiter nach oben gehen wird wahrscheinlich.
Richtig, genau. Das ist der suburbane Raum. Das ist allerdings auch ein Trend, den wir ja vor Corona schon gesehen haben. Die Menschen haben es nicht mehr geschafft, zentrumsnah oder in der Großstadt eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus zu finden und wurden dann eben in den letzten Jahren nur im suburbanen Raum fündig. Ein Trend, der sich seit Jahren zeigt. Und durch Corona und vielleicht durch mehr Homeoffice wird dieser Trend dann nochmal verstärkt.
Gilt das, was wir bei Wohneigentum sehen, eigentlich auch für Bürogebäude oder will die im Moment einfach keiner haben?
Büro ist ein heiß diskutiertes Thema. Hier kann man erwarten, dass Homeoffice ja eben durchschlägt und auch nachhaltig dazu führt, dass wir weniger Büros brauchen. Bis hier sehen wir das eben auch noch nicht so dramatisch. Warum? In den Zentren war auch hier ein enormer Mangel in den letzten Jahren. Viele Projekte sind gerade noch im Bau befindlich. In den nächsten Jahren ist auch hier der ganze Bedarf der letzten Jahre noch nicht gedeckt. Und dann in 2-3 Jahren könnte man natürlich befürchten, dass wenn die Konjunktur stark einbricht, dass dann wir in eine Situation kommen, wo die Bürotürme wieder leer stehen, so wie wir es vor 20 Jahren schon mal hatten. Aktuell ist davon aber noch nichts zu sehen.
Ralf Henger vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, kurz IW. Haben Sie besten Dank. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Loblied auf die Eigentumswohnung. Vor allem, wenn sie einem auch noch von der eigenen Familie geschenkt wird. Das soll es ja durchaus geben. Christiane Rösinger liefert uns den Soundtrack dazu. So groovt der Tag heute in HR2 Kultur. Den haben wir genannt Immune Immobilien, wann platzt die Blase? Berlin haben wir da noch gar nicht erwähnt, was natürlich gar nicht geht, sobald wir über hohe Mieten reden. Die Hauptstadt ist zwar nicht ganz so begehrt wie Frankfurt oder München, aber auch dort wird es schwieriger, eine Wohnung zu finden, die groß genug ist und die sich ein normaler Mensch noch leisten kann ohne Lottogewinn. Zumal es ja auch das Phänomen gibt in Berlin, dass viele Wohnungen in den vergangenen Jahren die Eigentümer gewechselt haben. Einige Leute in der Stadt versuchen deshalb, diese Wohnungen, die mal von großen Konzernen gekauft wurden, wieder zurückzubekommen.
240.000 Wohnungen in Berlin sollen vergesellschaftet werden und damit etwa jede zehnte in der gesamten Stadt. Das ist das Ziel der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ein Volksbegehren, aus dem bald ein Volksentscheid werden könnte, zumindest nach dem Willen der Initiatoren. Einer von ihnen ist Rusbe Taheri. Er sagt, die Großkonzerne seien der Haupttreiber der steigenden Mieten in Berlin, die zu einer Verdrängung vieler Menschen aus ihren Wohnungen führten.
Wir haben viele verschiedene Protestformen in den letzten Jahren ausprobiert. Sie haben auf uns nicht gehört. Die Politik hat sich machtlos oder willenlos auf Bundesebene gezeigt. Und jetzt wollen wir das selbst in die Hand nehmen. Wir wollen nicht zuschauen, wie noch in 5 oder in 10 Jahren die Mieten immer weiter nach oben gehen. Wir wollen unsere Stadt selbst gestalten und uns nicht von Großkonzernen diktieren lassen, wie diese Stadt aussieht.
Großkonzerne, zu denen eben die Deutsche Wohnen zählt, die einen Großteil ihrer Immobilien in Berlin hat, aber auch andere Unternehmen, etwa Vonovia. Mehr als 70.000 Unterschriften hat das Volksbegehren in der Hauptstadt schon gesammelt. Unterstützung kommt dabei von der Berliner Linken. Die Partei stellt mit Sebastian Scheel den Berliner Senator für Stadtentwicklung und Wohnen. Mit dem Begriff Enteignung allerdings geht Scheel vorsichtig um.
Wir haben eben festgestellt, dass wir ein vollkommenes Marktversagen haben, wenn es darum geht, auch Menschen mit preiswertem Wohnraum zu versorgen. Und deshalb war es auch richtig, mit dem Mietendeckel einen mutigen Entwurf auch voranzubringen. Und den werden wir erstmal verteidigen. Und da geht es natürlich auch darum, klare Signale auch zu setzen, auch in Richtung Immobilienwirtschaft.
So Scheel im Gespräch mit dem RBB. Der linke Senator weiß, mit radikalen Forderungen kommt er nicht weit. Das Thema Wohnen ist im rot-rot-grünen Senat umstritten. Während die Grünen Enteignungen als letztes Mittel nicht ausschließen, sieht die Berliner SPD das anders. Mietendeckel ja, Enteignungen nein. So der regierende Bürgermeister Michael Müller nach dem Berliner Landesparteitag vor etwa einem Jahr.
Wir haben uns ganz klar ausgesprochen für Bauen, Kaufen, Deckeln in der Wohnungs- und Mietenpolitik, aber eben gegen Vergesellschaftung und Enteignung.
Das Berliner Volksbegehren stützt sich bei seiner Kampagne auf das Grundgesetz, Artikel 15. Dort heißt es, Grund und Boden könne zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden gegen eine Entschädigung. Dennoch gibt es verfassungsrechtliche Bedenken. Heftige Kritik kommt von den Oppositionsparteien und der Immobilienwirtschaft. Längst wird die Debatte über eine mögliche Vergesellschaftung von Wohnraum über die Grenzen Berlins hinausgeführt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sagte, wer über Enteignungen spricht, beschädige die deutsche Konjunktur.
Und er beschädigt die Interessen von Millionen von Mieterinnen und Mietern, weil es dazu geeignet ist, die private Bautätigkeit zu bremsen und zu entmutigen.
Ob das Berliner Volksbegehren für eine Enteignung in der Hauptstadt tatsächlich in eine Volksentscheidung mündet, klärt sich nun im nächsten Schritt im Berliner Abgeordnetenhaus. Wird das Begehren dort abgelehnt, bleibt den Initiatoren die Möglichkeit, einen Entscheid doch noch zu erwirken. Nötig wären dann etwa 170.000 Unterschriften.
Sebastian Schreiber über die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. In Deutschland wird übrigens in bestimmten Fällen schon enteignet, wenn es zum Beispiel um große Bauvorhaben geht. Da gab es eine Anfrage im vergangenen Jahr aus dem Deutschen Bundestag an das Verkehrsministerium und da kam raus, bundesweit gab es damals 200 Enteignungsverfahren, mehr als die Hälfte davon, um Platz zu schaffen für neue Autobahnen. Fast genauso oft ging es da um Bundesstraßen. Es muss aber immer ein übergeordnetes Interesse vorhanden sein, zum Wohle der Allgemeinheit, damit so etwas überhaupt geht in Deutschland. Und außerdem müssen die Leute, deren Grundstücke dann weggenommen werden, eine Entschädigung bekommen. So wünschen sich das einige also auch für den Wohnungsmarkt. Was die Politik insgesamt unternehmen kann, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das untersucht Sebastian Schipper, Professor für geografische Stadtforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Wagner.
Lassen wir mal die juristischen Probleme und Hürden außer Acht, wenn wir über Enteignungen sprechen. Aber ist das überhaupt der richtige Weg, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
Genau, das ist die entscheidende Frage. Vielleicht kann ich nochmal einen Schritt zurückgehen, um nochmal zu erläutern, warum diese Eigentümerstruktur überhaupt so wichtig ist am Wohnungsmarkt. Mhm. Denn die Eigentümerstruktur ist quasi der Mechanismus, der darüber entscheidet, wie sehr auf einem angespannten Wohnungsmarkt diese angespannte Situation sich auch in Verdrängungsprozesse und steigende Mieten und Preisen übersetzt. Und da kann man sich zwei Extreme vorstellen.
Das heißt, es kommt darauf an, wem die Wohnung oder das Haus gehört, was am Ende dann den Preis bestimmt.
Genau, und inwiefern sich tatsächlich dieser Druck in steigende Mieten übersetzt. Weil wir hätten auf der einen Seite, kann man sich einen Wohnungsmarkt vorstellen, der sehr stark dominiert wird von börsennotierten, finanzmarktorientierten Wohnungsunternehmen, die eben gewinnorientiert wirtschaften. Und man kann sich einen Wohnungsmarkt vorstellen, der sehr stark dominiert wird von gemeinnützigen, öffentlichen oder genossenschaftlichen Anbietern. Und je größer der Anteil von dieser zweiten Kategorie ist, desto geringer ist der Druck von einem angespannten Wohnungsmarkt, der sich dann entsprechend in Verdrängungsprozesse übersetzt. Und das ist quasi der Hebel, wo diese Berliner Initiative ansetzen will, nämlich die Eigentümerstruktur nachhaltig zu verändern, um zu verhindern, dass sich angespannte Situationen dann letztlich so aggressiv in diese in Berlin und anderen Städten zu beobachtenden Verdrängungsprozesse übersetzt.
Da höre ich eine gewisse Sympathie raus bei Ihnen.
Genau, sicherlich, weil natürlich diese ganzen Wohnungsunternehmen letztlich diese Wohnungen erworben haben durch Privatisierungsprozesse. Das Großteil der Wohnungsbestände der Deutschen Wohnen, der Vonovia und dieser anderen Unternehmen, worum es dies geht, die konnten damals, als eben die Politik in vielen Städten, Ländern und auf Bundesebene sich dazu entschieden hat, die öffentlichen Bestände zu verkaufen, konnten die sich aus heutiger Sicht zu einem Spottpreis diese Immobilien aneignen. Jetzt sind die Immobilien entsprechend deutlich mehr wert und genau diese Unternehmen waren natürlich sehr erfolgreich darin, diese angespannte Situation zu nutzen, um in diesen Altbeständen die Mieten in den letzten Jahren deutlich zu erhöhen über Modernisierungsmaßnahmen und andere Dinge. Und quasi das Rad jetzt wieder zurückzudrehen, hätte natürlich einen großen Effekt, wenn plötzlich 240.000 Wohnungen beispielsweise jetzt für Berlin gerechnet sich wieder in der öffentlichen Hand befinden und dementsprechend nach anderen Prinzipien bewirtschaftet werden können und nicht nur nach einer Renditelogik.
Allerdings entstünden damit ja nicht mehr Wohnungen.
Genau, es will natürlich nur quasi erstmal den Druck ein Stück weit rausnehmen. Das Gleiche gilt ja auch für den Mietendeckel und andere Mietregularien. Aber man würde sich dadurch Zeit verschaffen, um letztlich das andere Problem, nämlich die quantitative Frage, wie viele Wohnungen gibt's, zu lösen. Genau.
Die Politik hierzulande hat sich ja auch ein paar andere Dinge einfallen lassen. Die sogenannte Mietpreisbremse oder auch diesen Deckel, den Sie angesprochen haben. Aber wenn wir nach Berlin schauen, ist ja interessant, da haben wir einen der reguliertesten Wohnungsmärkte in Deutschland und gerade da steigen die Mieten.
Genau, nur seitdem es quasi diesen Mietendeckel gibt, ist das ja erstmal so nicht mehr der Fall. Da hatte man ja die Delle. Man muss jetzt beobachten, wie sich das genau weiterentwickelt. Man hat ja jetzt erstmal diesen ersten Schritt, den Deckel. Das heißt, die Mieten sind auf dem gegenwärtigen Niveau eingefroren und können nur in geringem Maße erhöht werden. Der nächste Schritt, dann wird es ja in Berlin nochmal spannender, wenn eben diese zweite Stufe kommt, dass überhöhte Mieten auch abgesenkt werden können entlang von so Tabellenwerten. Das ist natürlich nochmal spannend, inwiefern quasi dieses Gesetz dann auch eine entsprechende Wirkmächtigkeit entfalten kann.
Aus der Politik hören wir häufig bauen, 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 dann haben wir auch weniger Probleme mit teuren Wohnungen. Ist das wirklich das einzige Mittel oder haben Sie da noch einen anderen Vorschlag?
Naja, das Problem ist einerseits, kann man quasi da hinterher bauen, weil wir eben nicht nur eine Situation haben, dass Haushalte Wohnungen nachfragen, um tatsächlich da drin zu wohnen, sondern wir haben eine Situation angesichts des niedrigen Zinsniveaus, angesichts einer Überakkumulation von Kapital, dass eben mehr und mehr Investoren eben in den deutschen und andere Immobilienmärkte hineingehen, auf der Suche nach noch profitablen Anlagefeldern und das treibt die Preise natürlich nochmal in die Höhe. Das heißt, auf dieser Ebene wirken quasi diese Mietregularien, die in Berlin und anderswo diskutiert werden. Und die andere Sache, die daran anschließt, ist dann, wenn gebaut wird, eben auch die Frage, wer baut und was wird gebaut. Und dann macht es halt einen großen Unterschied, ob ich sag mal Genossenschaften oder öffentliche Wohnungsunternehmen mit öffentlicher Förderung Sozialwohnungen und Mittelschichtswohnungen bauen oder ob man eben auch den Neubau ausschließlich privaten Akteuren überlässt, die dann in der Regel eben mehr oder weniger ausschließlich hochpreisige Eigentumswohnungen errichten.
Das klingt wie ein Plädoyer für mehr staatliche Regulierung.
Genau, sicherlich, weil das natürlich ein Instrument ist, um sowohl im Bestand Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu schützen, als auch die Möglichkeit eben das, was gebaut wird, in eine Richtung zu lenken, dass sich eben auch die Neubauwohnungen letztlich am Bedarf orientieren, also quasi vom Preisniveau an den Bedarf orientieren, den sich auch irgendwie mittlere und untere Einkommensgruppen dann leisten können.
Die Einschätzung von Sebastian Schipper, Professor für geografische Stadtforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Haben Sie vielen Dank. Und Sie fragen zu Recht, wo bleibt eigentlich heute die Romantik bei uns? Hier kommt sie und zwar gleich ziemlich dicke.
Ein Häuschen mit Garten, nur klein, aber mein. Was brauch ich dann mehr, um zufrieden zu sein? ein Frauchen, ein Liebes, hol ich mir ins Haus. Ich schmück ihr das Häuschen zum Himmelreich aus. Und auch Kinder, eins, zwei, drei, hätt ich gerne noch dabei. Wäre das nicht wunderschön, so ein großes Glück zu sehen?
Ein Häuschen mit Garten, nur klein, aber mein.
Was brauch ich denn mehr, um zufrieden zu sein?
Ein Häuschen mit Garten von Willi Hagara. Diesem Traum kommt die Stadt Wien besonders nahe. Die gehört zu den begehrtesten Orten in Österreich. Viele Leute möchten dort gerne wohnen. Das ist auch nachvollziehbar. Der öffentliche Nahverkehr ist gut ausgebaut. Das Angebot an Kultur- und Freizeitangeboten ist weltweit spitze. Und trotzdem gibt es in Wien im Vergleich zu anderen großen Städten in Europa einen relativ entspannten Wohnungsmarkt. Mieten, von denen andere nur träumen können, in London, München oder halt Frankfurt. Das kommt nicht von selbst zustande. Die Stadt Wien hat seit etwa 100 Jahren investiert in den sozialen Wohnungsbau. Mehr als 60% der Leute wohnen in einer dieser geförderten Wohnungen.
Eine Dachgeschosswohnung in Wien-Simmering, etwa 10 U-Bahn-Minuten von der Stadtmitte entfernt. Die Wohnung ist zu haben, sie hat 2 Zimmer, Küche und Bad, außerdem einen großen Abstellraum und einen Balkon. Sie ist hell und gut in Schuss.
Das ist grundsätzlich eine Dachgeschosswohnung, wie es jede Wienerin, jeder Wiener im Gemeindepark kriegen kann.
Sagt Markus Leitgeb von der städtischen Hausverwaltung Wiener Wohnen. Er ist für die sogenannten Gemeindebauten zuständig, die Sozialwohnungen Wiens.
Das Tolle am Wiener Gemeindebau ist, dass es ihn in alle 23 Bezirken gibt, also vom ersten Bezirk, knapp neben dem Stephansdom, bis hier im 11. Bezirk. Und sie verlangen überall die gleiche Miete. Also 5,80 Euro ist der Richtwert pro Quadratmeter. Das verlangen wir. Dazu kommen die Betriebskosten, 10% Steuern. Aber es gibt keine Aufschläge, es gibt keine Maklerprovisionen, es gibt keine Gebühren.
Für die freie Dachgeschosswohnung in Simmering ist eine Warmmiete von ca. 600 Euro fällig. Werner Zossinger zahlt aber deutlich weniger, weil er schon seit über 40 Jahren hier wohnt.
Sag's niemand. Ich zahle 210 Euro.
Der 72-jährige Rentner hat eine 57 Quadratmeter Wohnung mit Strom, Gas und Telefon, kommt er auf eine Warmmiete von 400 Euro.
Du kannst nicht sagen, du bist unzufrieden.
Hier im sogenannten Wilhelm-Weber-Hof in Simmering leben ca. 700 Menschen in 300 Wohnungen. Die Anlage stammt aus den 50er Jahren, ist aber kürzlich renoviert worden. Die Wohngebäude wirken gepflegt und modern. Große Innenhöfe verbinden sie, überall ist viel Grün. So oder so ähnlich sehen die meisten Gemeindebauten in Wien aus. 220.000 Wohnungen gehören direkt der Stadt, an weiteren 200.000 ist sie beteiligt. 62% der Wienerinnen und Wiener wohnen in einer dieser Wohnungen mit gedeckelten Mieten. Das wirkt sich auf den gesamten Mietmarkt aus und drückt die Preise nach unten. Die Stadt lässt sich das einiges kosten, sagt Kurt Stürzenbecher, sozialdemokratischer Gemeinderat und Vorsitzender des Wohnausschusses der Stadt. 600 Millionen Euro im Jahr gehen in die Wohnbauförderung.
Das ist einfach gesellschaftlich akzeptiert, dass 0,5% der Bruttolohnsumme sowohl von Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer abgezogen werden und quasi in diesen Topf Wohnbauförderung fließen.
Besonders stolz ist die Stadt Wien darauf, dass in den Gemeindebauten Menschen unterschiedlicher sozialer Strukturen leben. Das hängt damit zusammen, dass ca. 75% der Wienerinnen und Wiener die Grundvoraussetzung für eine städtische Wohnung erfüllen. Es gibt zum Beispiel eine Einkommensgrenze von üppigen 44.000 Euro netto für eine Einzelperson.
Das heißt, dass die Wohnbauförderung wirklich eine Mittelstandsförderung ist, dass sozusagen nicht nur die Armen davon profitieren, die Ärmeren, sondern auch der Mittelstand bis in die obere Mittelschicht hinein, würde ich so sagen.
Der soziale Wohnungsbau hat in Wien eine fast 100-jährige Tradition. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Großstädten hat die Stadt außerdem ihren Wohnungsbestand im Laufe der Jahre behalten und nicht verkauft. Deshalb ist das Wien-Modell schwer auf andere Städte zu übertragen. Aber das Grundprinzip der Stadt Wien könne dennoch als Orientierungshilfe dienen, sagt Gemeinderat Kurt Stürzenbecher.
Also das Wichtigste ist, nicht auf den Markt allein vertrauen, sondern den Markt korrigieren, Wohnen als Menschenrecht sehen, und dieses Menschenrecht muss auch mit den staatlichen oder kommunalen Mitteln durchgesetzt werden.
So sieht das der Politiker von der SPÖ im Bericht unseres Korrespondenten Sirjan Govedarica. Wie gesagt, das war ein Bericht aus dem Jahr 2018, aber im Prinzip hat sich da kaum etwas geändert an dieser Philosophie in Wien. Damit zurück nach Deutschland und zu dem Phänomen, dass sowohl die Mieten als auch die Preise für Wohnungen und Häuser immer weiter nach oben gehen. Ganz egal, ob da nun ein nerviges Virus mit 6 Buchstaben die Wirtschaft in die Knie zwingt in vielen Bereichen, der Immobilienmarkt scheint dagegen immun zu sein. Und deswegen warnen manche schon, auch vor Corona war das schon der Fall, dass da gerade die nächste große Blase entsteht an den Finanzmärkten, die vielleicht irgendwann platzen wird. Wobei, da sagen die einen so und die anderen so. Die Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion von HR Info haben dazu den Aktienhändler Stefan Schaffeter befragt von der Baader Bank. Und sie haben ihn gefragt, was er denkt, wenn er die Immobilienpreise in Frankfurt sieht. Die Antwort ist interessant.
Das habe ich schon vor 20 Jahren mal gedacht. Das ist hier alles viel zu teuer in Frankfurt. Und vor 10 Jahren habe ich gedacht, das ist alles viel zu teuer in Frankfurt, die Immobilien. Aber solange so viel Geld da ist und die Alternativen, um Geld renditemäßig gewinnbringend anzulegen, immer kleiner werden, muss man sich vielleicht auch mit dem Gedanken vertraut machen. Selbst wenn man sagt, das ist irrsinnig teuer und das ist eine Blasenbildung, im Rückblick 10 Jahre später war es vielleicht dann doch nicht so irrsinnig teuer und vielleicht dann doch keine Blasenbildung.
Tja, wenn selbst der Aktienhändler nicht mehr weiter weiß, dann hilft vielleicht der Blick eines Wirtschaftshistorikers weiter. Professor Werner Plumpe von der Goethe-Universität in Frankfurt. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Helfen Sie uns mal. Haben wir da eine Immobilienblase oder nicht?
Das ist sehr, sehr schwer zu diagnostizieren. Denn auf der einen Seite ist es ganz eindeutig, sind die Immobilienpreise sowohl für Wohnimmobilien als auch für Mietimmobilien deutlich gestiegen. Aber da sind sie eben nicht gerade flächendeckend. Wir haben also in bestimmten deutschen Städten sehr hohe Immobilienpreise. In Frankfurt, München, Hamburg sind wir das gewohnt. In Berlin hat das sehr stark zugenommen in letzter Zeit. Und diese Veränderungen neigen dazu, dann legen nahe, von Blasen zu reden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schlicht und einfach Knappheitsverhältnisse an den Immobilienmärkten. Das heißt, es wollen immer mehr Menschen in angemessenen Bedingungen wohnen und sie fragen das nach und das treibt die Preise eben auch.
Also das ist kein Hirngespinst, über das wir da reden?
Nein, definitiv kein Hirngespinst. Das hat eben aber unterschiedliche Facetten, nämlich zum einen die Veränderung des Nachfrage- und Angebots. Verhaltens auf den jeweiligen Immobilienmärkten und auf der anderen Seite die Tatsache, dass eben sehr, sehr viel Geld bei niedrigen Zinsen in den Märkten ist, das irgendwie nach Rendite sucht.
Was sind denn grundsätzlich betrachtet Anzeichen dafür, dass in einem Bereich der Wirtschaft oder der Finanzwelt eine Blase vorhanden ist?
Das kann man, wenn man historisch das alles zusammenfasst, vergleichsweise einfach sagen. Es kommt auf 3 Dinge an, nämlich es muss billiges Geld vorhanden sein.
Das haben wir im Moment.
Was im Moment ganz wunderbar der Fall ist, man kommt leicht an Kredit zu sehr niedrigen Zinsen. Es müssen die rechtlichen Bedingungen dafür gegeben sein, über Börsen und über funktionierende Finanzmärkte. Und es muss Fantasie im Markt sein. Wenn die Fantasie da ist, dann werden die großen Geldmengen sehr schnell mobilisiert und die gehen in diese Fantasiebereiche. Sei das eine Tulpenzwiebel in Holland im 17. Jahrhundert, sei das die Hoffnung auf große Geschäfte in der Karibik Anfang des 18. Jahrhunderts oder sei das eben der Immobilienmarkt.
Weil Sie gerade die Tulpenzwiebel erwähnt haben, das war so die erste Blase, die es gegeben hat?
Ja, die erste, die gut dokumentiert ist. Und da muss man sich mal vorstellen, das haben 3 Tulpenzwiebeln der Sorte Semper Augustus, die haben Mitte des 17. Jahrhunderts den Wert eines Hauses in Amsterdam ausgemacht. Allerdings, als sich dann herausstellte, die ganze Geschichte ist doch sehr, sehr spekulativ und wer weiß, wie das weitergeht, dann fielen die allerdings genauso stark wieder ab. Also das ist das erste Platzen einer solchen Geschichte und in gewisser Weise verhalten sich die Preisentwicklungen an Immobilienmärkten in Blasenphasen ganz ähnlich. Die Fantasie, dass das weiter steigt, treibt die Nachfrage nach entsprechenden Werten, die Preise gehen hoch und wenn sich dann herausstellt, dass das alles nicht wirklich gedeckt ist, dann geht es genauso schnell wieder zurück.
Und die Fantasie ist ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gerade nicht das Problem, denn da braucht man nicht viel Fantasie. Es gibt einfach eine Nachfrage nach Wohnungen.
Das eine ist, es gibt eine starke Nachfrage. Es leben halt mehr Menschen in diesem Land. Und Die Menschen haben andere Ansprüche, sie haben allerdings eben auch sehr viel mehr Geld dazu, das zu machen. Das heißt, man möchte heute schöner wohnen, man möchte großzügiger wohnen, man möchte bequemer wohnen, aber es gibt natürlich auch spekulative Momente in diesen Immobilienmärkten. Und hinzu kommt, dass in dem Bereich der klassischen Wirtschaft die Aussichten auf hohe Rendite eben nicht so günstig sind. Das wurde ja eben schon deutlich und das kann dann dazu führen, dass man auf, sagen wir mal, Renditestärke Bereiche mehr setzt und das führt dann dazu, dass solche Entwicklungen dann sich noch beschleunigen.
Manche sagen, das ist doch gerade ähnlich wie damals im Jahr 2008 oder in den Jahren davor, als es diese Entwicklung gab, als rund um die Bank Lehman Brothers in den USA diese damalige Immobilienblase geplatzt ist. Zumindest wurde es als eine solche Blase bezeichnet und am Ende ja die Wirtschaft weltweit und die Finanzmärkte vor allen Dingen gelitten haben. Sehen Sie da Parallelen?
Naja, bei jeder Spekulationsblase kann man im Grunde genommen diese Parallelen sehen. Ob wir im Moment eine solche Spekulationsblase haben, das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach zu beurteilen, weil der Immobilienmarkt in Deutschland nicht homogen ist, die Preisentwicklung nicht homogen ist und die Frage, wie weit man das eine oder andere hochrechnen kann, ob es wirklich eine Blase gibt, von daher offen ist. Aber man darf nicht vergessen, die Krise 2008-09 lehrt ja ein Doppeltes. Sie lehrt auf der einen Seite, dass Spekulationsblasen platzen können. Sie lehrt auf der anderen Seite, dass relevante Akteure gerettet werden. Und insofern ist natürlich die Neigung zum Spekulieren oder zum Engagement in solchen Blasen dann größer, wenn das Risiko, dadurch pleite zu gehen oder große Verluste zu erzielen, geringer ist. Und genau das ist ja der Fall. Die Rettungsmaßnahmen 2008, 2009 haben in gewisser Weise, wenn man so will, das psychologische Moment des Spekulierens eher wahrscheinlicher gemacht.
Jetzt nehmen wir mal an, wir überspitzen es vielleicht mal. Wir haben da doch irgendeine blasenartige Entwicklung und diese Blase würde platzen. Was wäre denn so schlimm daran?
Naja, das Hauptproblem ist, wie diese Blase aufgebaut ist. Wenn sie im Wesentlichen über Kreditstrukturen aufgebaut ist, von Hypothekarkrediten und so weiter angefangen, bis hin zu den Einzahlungen der einfachen Sparer und anderer, dann kann so etwas sehr schnell sehr große Kollateralwirkungen haben. Wenn etwa bestimmte Kredite nicht mehr bedient werden können, wenn Banken faule Schuldner haben und das abschreiben müssen, dann in eine Schieflage kommen, sich untereinander misstrauen, dann kann das sehr schnell sich ausbreiten und zu einer veritablen gesamtwirtschaftlichen Krise führen, woran niemand ein Interesse haben kann. Aber normalerweise, das zeigt eben die historische Erfahrung auch, sind solche Krisen dann relativ schnell auch wieder vorbei. Denn sie sind in der Tat ja eben zu einem wichtigen Teil auch ein Spekulationsphänomen gewesen.
Ich spinne das mal weiter, was Sie gerade geschildert haben. Wenn das so wäre, dass ein Platzen dieser Blase, wenn wir sie mal so nennen wollen, zu schlimmen Folgen führt in allen möglichen Bereichen der Wirtschaft und der Finanzwelt, dann würde der Staat doch wahrscheinlich alles unternehmen, dass es gar nicht zum Platzen dieser Blase kommt. Und damit hätten wir die These der Sendung ja irgendwie belegt, dass die Immobilienbranche immun ist gegen solche Krisen.
Ja, das ist das Fatale, was Sie gerade beschreiben. Und das habe ich eben in einer meiner Antworten ja auch angedeutet. Wenn das Risiko solcher spekulativen Dinge durch staatliche Interventionen gering gehalten wird, dann werden sie eher wahrscheinlicher. Denn dann lohnt sich das Spekulieren ja, dann lohnt sich ja das Eingehen von großen Risiken, denn man weiß, im Zweifelsfall werde ich gerettet. Und insofern ist es in gewisser Weise so, dass das Abfedern von Immobilienblasen dazu führt, dass der Beelzebub mit dem Teufel beziehungsweise der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird.
Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker von der Goethe-Universität in Frankfurt. Haben Sie besten Dank. Immune Immobilien, wann platzt die Blase? Das haben wir gefragt heute in HR2 Kultur der Tag. Und Sie haben es gemerkt, eine definitive Antwort auf diese Frage ist gar nicht so leicht zu geben. Das fängt schon damit an, wie wir den Begriff Blase definieren. Aber die Einschätzungen, die wir heute gehört haben, zeigen zumindest, dass die Politik schon jetzt etwas tun kann, damit wir alle uns das Wohnen noch leisten können. Den Tag finden Sie als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner.